Die Helene hat das Thema schon angedeutet. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Also das Thema heute ist Überwinden. Und ich hatte das Thema schon mal. Und wenn man jetzt ein guter Theologe ist, dann geht man so einen Bibeltext folgendermaßen ran. Man macht eine Exegese. Und die hat bestimmte Inhalte. Zum Beispiel schaut man, was hat Überwinden damals bedeutet. Und man schaut auch, man betreibt systematische Theologie. Man schaut, was bedeutet das Überwinden an anderen Bibelstellen. Und man macht eine Wortstudie über das Wort Überwinden. Eine Wortstudie bedeutet, ich gucke, was bedeutet dieses Wort. Die Wortstudie, was bedeutet das Wort Überwinden? Und das griechische Wort ist Nikao, also das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben. Und darüber habe ich schon mal gesprochen. Das kommt von der griechischen Siegesgöttin, ich weiß nicht, wie man das spricht, Nike. Und das habe ich euch heute gemalt. Kennt ihr, oder? Nike auf Englisch oder auf Deutsch Nike. Und ich möchte heute Morgen, dass ihr hier rausgeht und wisst, dass ihr Überwinder seid. Deswegen habe ich jetzt für alle von euch so eins gedruckt. Und statt Adidas muss heute halt das auf euer Schuh, Nike oder Nike auf Deutsch, heißt, du bist Überwinder. Und ich möchte, dass ihr heute quasi rausgeht mit dem Bewusstsein, dass ihr Überwinderzeit. Ich habe eine Geschichte gehört von einem jungen Mädchen und sie wollte wirklich Jesus nachfolgen und auch ein Werk tun, was Jesus getan hat. Und sie hat von diesem Endgericht gelesen, wo es ja heißt, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Aber sie hat sich nicht wirklich getraut, jetzt das Evangelium so zu predigen und hat sie überlegt, sie nimmt jetzt ein Glas Wasser und geht einfach da raus und verkündet das Reich Gottes und gibt einfach dem, der durstig ist, zu trinken. Und sie ist rumgelaufen in die Stadt und niemand war durstig. Und niemand wollte was zu trinken. Und ist sie von da nach da gegangen. Und irgendwann ist sie in den Wald gegangen und dann kam ein Mann aus dem Wald und hat sie gesagt, du, ich habe ein Glas Wasser, möchtest du was trinken? Und er sagt so, ja, ich habe eigentlich gerade echt Durst. Und er hat das Wasser getrunken. 20 Jahre später, sie hat eine Ausbildung gemacht, war eine erwachsene Frau und wurde Krankenschwester, war sie im Krankenhaus und dann kommt ein Mann rein und der hat eine Bibel da liegen und sagt so, oh, das ist aber ungewöhnlich, wenn heutzutage jemand noch eine Bibel liest und so. Sind Sie denn gläubiger Christ? Und er hat ja gesagt. Wie sind Sie denn zum Glauben gekommen? Und dann hat er gesagt, ja, ich hatte so eine Phase mal, ich hatte so Selbstmordgedanken und dann bin ich durch den Wald gelaufen und ich wollte mich eigentlich umbringen. Und dann ist so ein Mädchen auf mich zugekommen und hat mir dieses Glas Wasser gegeben. Vielleicht haben sie auch noch über den Glauben gesprochen. Und so ist er zum Glauben gekommen dann, durch diese Begegnung. Weil dieses kleine Mädchen überwunden hat und ihm ein Glas Wasser gegeben hat. So ein kleiner Dienst. Also ich möchte heute Morgen sagen, überwinden muss jetzt nicht gleich was Großes sein. Ihr müsst jetzt nicht die Welt erobern und die Welt retten und die Welt überwinden und besiegen. Das ist oft was ganz Kleines. Zurück zur Wortstudie. Überwinden heißt, also die Nike, diese Göttin, ist eine Siegesgöttin. Überwinden heißt, in der Situation siegreich zu sein. Und zwar so, dass ich in dieser Situation bestimme und herrsche und regiere. Ich bin siegreich. Und jetzt, also 1. Johannesbrief hat ja der Jünger Johannes geschrieben und die Offenbarung auch. Also sind die gleichen Autoren. Hier schreibt er jetzt, in 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also das ist unser Zustand. Und dann kommen wir ja zu den sieben Sendeschreiben in der Offenbarung. Und dann spricht Johannes ja an richtige Gemeinden, haben wir gesagt. Ne? Ephesus, Smyrna, das sind so an der türkischen Küste, das ist eine sehr fruchtbare Region. Und das sind diese Gemeinden. Aber die Zahl 7 könnte auch dafür stehen, dass es eigentlich für alle Gemeinden, spricht auch für uns heute. Und dann gibt es ja diese Auslegung, dass man sagt, hier, diese Gemeinde war für dieses Jahrhundert und dann Laodicea, die letzte Gemeinde, betrifft unsere Generation. Wir sind quasi die laue Gemeinde, wo Jesus sagt, wenn du nicht umkehrst, spucke ich dich aus. Auf jeden Fall spricht jetzt Johannes hier zu den Gemeinden und sagt ihnen, dass sie überwinden sollen. Ich greife mal ein paar raus. Johannes, Offenbarung, Kapitel 2, Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. 2, Vers 26. Das ist die Gemeinde in Thyatira. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. 3, Vers 5, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. 3, Vers 12, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. 3, Vers 21, wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Ich möchte beten, dass wir heute als Überwinder hier rausgehen, dass wir das heute mitnehmen. Vater im Himmel, du hast gesagt, dass unser Glaube die Welt überwunden hat. Und du hast sogar gesagt, dass wir mehr als Überwinder sind. Ich bitte dich, dass das tief in unserem Herzen heute eine Realität wird, dass unser Herz erreicht und dass wir mit diesem Bewusstsein rausgehen und auch mit dieser Identität, dass wir berufen sind zu überwinden. Ich bitte dich, dass du das heute in uns wirkst. Amen. Jetzt habe ich noch einen in Römer 8, Vers 37, auch zum Thema Überwinden. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Hier steht im Griechischen Super Nikao. Also es ist so Superman-Eigenschaft eigentlich. Hier überwinden wir sogar noch mehr, als dass wir nur überwinden. Wir überwinden. Also wir sind wirklich hier die Chefs. Wenn wir aber hier den Zusammenhang sehen, hier geht es darum, Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Also der Zusammenhang, sowohl wie Offenbarung und auch hier Römer, ist eigentlich, dass Christen hier unter Druck gesetzt sind. Hier werden sie verfolgt, sie leiden Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Und in Offenbarung ist es ja das Gleiche. Ich habe gesagt, unter Domitian war eine große Christenverfolgung. Das heißt, der erste Bereich, wo Gott hier reinspricht, wo wir überwinden sollen, ist in diesem Bereich. Wenn wir unter Druck stehen, wenn wir unter Verfolgung stehen, wenn es Stress gibt. Und das Problem ist aber, dass uns das gar nicht so arg betrifft, weil es bei uns keine Verfolgung gibt. Aber es gibt trotzdem Bereiche in eurem Alltag, wo wir manchmal das Gefühl haben, dass uns eigentlich das überwindet und nicht wir das Problem überwinden. Wir sind krank, wir sind schlecht drauf, es gibt Stress am Arbeitsplatz und manchmal ist es so viel, was auf uns einprasselt und wir haben so das Gefühl, das macht uns richtig fertig. Und wir unterliegen dem und wir haben keine Kraft. Aber wir sind berufen, zu überwinden. Und jetzt ist die Frage, wie? Und jetzt kommt der Schlüssel in Offenbarung 12, Vers 11, kommt der Schlüssel, wie wir überwinden. Da geht es jetzt um diesen Kampf zwischen dem Michael und dem Engel und dem Teufel. Und dann geht es darum, dass diese Erlösten auch zum Vorschein treten. Ich fange an in Vers 10, Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder, das ist der Teufel, ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden, das ist der Teufel, durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Also wir haben hier drei Schlüssel, wie diese Gläubigen durch diese Drangsal kamen und durch diesen Kampf. Sie haben überwunden, Vers 11, durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Jetzt versuche ich euch ein paar Schlüssel irgendwie da rauszuziehen, die praktisch für euren Alltag sind. Das Erste, was hier passiert, der Kampf ist gegen den Teufel. Es ist Trübsal, Angst und Bedrängnis, die euch trifft. Und es ist auch unser Kampf im Alltag, der Kampf eigentlich gegen das Böse. Und der Teufel versucht, uns abzuschießen. Es heißt, er brüllt wie ein Löwe. Er versucht, durch lautes Schreien uns einzuschüchtern, dass wir nicht in unsere Berufung kommen, nämlich zu herrschen, siegreich zu sein und zu regieren, da wo wir sind, da wo wir stehen, da wo Gott uns hingestellt hat. Und der Teufel übt Autorität aus, indem er mit einer Pistole, also die soll jetzt eigentlich echt sein, auf uns zielt und sagt, du gehst jetzt mal nach rechts und du gehst jetzt mal nach links und du machst dies und das. Und wir hören auf den Teufel, weil wir Angst haben, weil er Autorität ausübt, weil wir wissen, wenn er schießt, sind wir tot. Aber was wäre, wenn die Waffe des Teufels gar keine Patronen enthält, sondern nur Fake ist? Und das ist sie. Der Teufel hat eine Pistole, der Teufel zielt auf dich, aber er hat keine Munition drin. Da kommt gar nichts raus. Das ist lächerlich. Aber er schafft es manchmal, dass wir ihm Glauben schenken. Er schafft es, dass wir seinen Lügen glauben. Das Erste, um zu überwinden, ist, dass diese Lügen aufgedeckt werden und dass wir erkennen, wo wir falsche Dinge glauben. Und das passiert durch das Wort ihres Zeugnisses. Ich bin neulich mal aufgewacht und dann habe ich so gedacht, das wird jetzt irgendwie heute kein guter Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass so, gibt so Hormone innen drin irgendwie und da ist irgendwas in mir passiert. Und dann war ich so schlecht drauf, schon am Morgen. Also das gibt es manchmal bei meinen Kindern, die stehen auf und jammern rum. Ich weiß gar nicht warum, die wachen auf und quengeln, ich will runter, ich habe keine Lust, ich will nicht in die Schule, nix. Und es gibt es bei mir manchmal auch, ich wach auf und irgendwas ist in mir drin und dann bin ich schlecht drauf. Und dann höre ich so eine Stimme, die zu mir sagt, Patrick, das, was du heute über dein Leben aussprichst, so wird das, was du über deinen Tag aussprichst, so wird dein Tag sein. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und habe ich gewusst, jetzt redet Gott gerade. Und jetzt ist es wichtig, dass ich anders in diesen Tag gehe und anders denke und anders rede. Sie haben überwunden, erstens durch das Lammes Blut, also das ist das durch das Kreuz, zweitens durch das Wort ihres Zeugnisses. Also wir überwinden durch das, was wir reden. Also wie gehst du jetzt mit diesen Problemen und Situationen um? Sagst du, ich bin siegreich, mein Glaube hat überwunden? Oder sagst du, oh, ich bin heute echt schlecht drauf, so heute wird es irgendwie nix. Gott ist schlecht zu mir. Meine Partner ist schlecht zu mir. Und es ist genauso, wie wenn du einen Regenschirm eigentlich hast. Du bist zum Überwunden berufen. Und dann kommt der Regen auf dich rein, schon auch gleich am Morgen. Aber du machst ihn gar nicht auf. Durch das Zeugnis ihres Mundes. Es ist entscheidend, was wir sprechen. Und Gott fordert uns da heraus, dann unser Sprechen zu ändern und diesen Schirm zu öffnen, wenn es regnet. Also jetzt regnet es hier gerade zum Glück nicht. Aber wir haben den Schirm oft zu oder wir haben ihn gar nicht dabei. Meistens ist es ja so, wenn man denkt, es regnet, nimmt man einen Schirm, dann regnet es nicht. Und wenn die Sonne scheint, geht man los, dann hat man keinen Schirm dabei. Wir brauchen diesen Schirm. Und es ist das Zeugnis unseres Wortes, das, was wir sprechen. Und ich hatte mal so eine Erkenntnis, das kennt ihr bestimmt auch, wo man Bibel liest oder was denkt und dann gibt es so eine kurze Erkenntnis, wo man merkt, jetzt hat Gott gerade was gesagt. Und Gott hat mir mal gezeigt, wenn du wissen willst, was Menschen denken, wie sie fühlen, wie sie sind, dann hör ihnen einfach zu, was sie reden. Und wenn du ihnen zuhörst, was sie reden, dann kriegst du raus, was in ihrem Herzen ist. Und ich habe jetzt eine Aufgabe für euch. Hört euch doch mal zu, was ihr redet. Und ob ihr mit dem Zeugnis, was, mit dem, was aus eurem Mund kommt, ob ihr damit wirklich überwindet oder ob das, was euer Mund kommt, eigentlich ihr euch ergebt den Umständen. Ich habe das mal an meinem Arbeitsplatz gemacht und ich bin erschrocken, wie oft ich über meinen Vorgesetzten geschumpfen habe, was er mir alles nicht tut, was er alles nicht kann und wo er mich benachteiligt, und habe dann festgestellt, was wirklich in mir drin ist. Und Gott möchte es verändern. Er möchte, dass wir als Überwinder sprechen und sagen, ich bin berufen zu überwinden, ich bin hineinversetzt an himmlische Orte, ich habe alle Segnungen Gottes oder ich bin geliebt oder irgendwas. Also ich denke, so Widerstände überwinden, so, ich denke, es hat viel damit zu tun, was wir sprechen, wie wir da reingehen mit dem Wort Gottes. Und jetzt habe ich aber noch ein zweites Thema. Das eine ist so, diesen Kampf zu gewinnen, dafür sind wir berufen. Das andere ist aber, Sünde zu überwinden. Und meine Frau war gestern auf einem Geburtstag und dann war da eine andere Frau und die hat gesagt, niemand spricht mehr davon, wie man überwindet oder über das Thema überwinden. Da hat sie gesagt, doch, mein Mann predigt morgen drüber. Sünde überwinden, kann man davon noch sprechen? Ich glaube schon. Warum sprechen wir nicht mehr drüber? Ich glaube, weil wir uns manchmal an gewisse Sachen gewöhnt haben, die in unserem Leben halt so sind. Wir haben sie akzeptiert, wir können es eh nicht ändern. Für was auch. Die Frage ist jetzt aber erstmal, also in der Theologie muss man ja immer definieren, was bedeutet eigentlich Sünde? Also heutzutage kannst du mit anderen Christen reden und du sprichst über das Wort Sünde und die meinen aber was ganz anderes, das hat sich geändert. Oder wenn du über das Kreuz sprichst, meinen sie nicht mehr das Gleiche wie du. Ich verstehe Sünde so, Sünde ist Selbstzentriertheit. Sünde heißt, es dreht sich in meinem Leben alles um mich selbst. Und ich habe ein Beispiel, eine Geschichte von zwei Menschen, das ist ein Gleichnis Jesu, wo er von Selbstzentriertheit spricht und das eigentlich erklärt, was das bedeutet. Wir hatten die Geschichte in der Jungschar, Heike ist jetzt nicht da, aber die Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas 15. Ihr kennt sie auswendig. Der eine lässt sich sein Erbe geben, was in dieser Kultur übrigens die schlimmste Art von Beleidigung ist. Wenn du zu deinem Vater gehst und sagst, du willst dein Erbe, dann beleidigst du öffentlich die Familie. Und alle sehen das und normalerweise würde dein Vater dich verfluchen, dich rausschmeißen. Er würde dir niemals dein Erbe geben, weil du den Ruf der Familie kaputt machst. Aber der Sohn sagt, gib mir mein Erbe. Das heißt, das erste Zentrum von Selbstzentriertheit ist, gib mir. Dass unsere Beziehung zu Gott eigentlich nur noch daraus besteht, dass er uns gibt. Und dass unsere Beziehung mit Menschen auch daraus besteht, was sie uns geben. Und ich habe jetzt eine sehr tiefgründige Frage an euch, die dürft ihr für euch selber beantworten. Was sind denn eure Antreiber im Umgang mit Gott und mit eurem Nächsten? Manchmal in der Gemeinde ist es Anerkennung, ich will anerkannt werden, ich will, dass jemand mich sieht, dass ich groß rauskomme, dass ich hier Ältester werde. Unser Psychologieprofessor hat immer gesagt, es sind drei Dinge, Anerkennung, Geld und Macht. Das sind die drei Dinge, die euch begegnen, warum Menschen Dinge tun. Und die Frage ist hier, was sind deine Antreiber? Warum tust du, was du tust im Umgang mit Gott und im Umgang mit Menschen? Und ich stelle diese Frage ganz bewusst, weil ich denke, wir übergehen sie manchmal. Und wenn wir aber genau hinsehen, da kommen interessante Ergebnisse raus. Ich bin gerade so im Prozess mit einem, könnte man sagen, Mentor, den ich immer anrufe, und wir besprechen so die Sachen, die so anstehen bei mir, und da habe ich immer gar keine Lust. Es ist immer ein fester Termin und ich denke so, oh, heute bin ich krank, heute ist mir schlecht. heute geht es eigentlich nicht und dann sage ich auch manchmal ab. Und das Thema so war jetzt eben, was sind deine Antreiber? Und ich habe festgestellt, was meine Antreiber sind und ich erzähle euch das jetzt ganz offen und ehrlich. Nicht, weil ich euch gerne was von mir erzähle, ich erzähle immer von mir, um euch das, um so ein Beispiel zu geben, wie wir an uns arbeiten. Und ich habe festgestellt, als kleines Kind hatte ich ja einen großen Bruder und ich war immer so der Liebling meiner Mutter und mein Bruder war immer nicht so ganz der Liebling. Also habe ich als Kind immer versucht, ihm was Gutes zu tun, damit es ihm gut geht. Weil mir ging es ja schon gut. Ich war immer geliebt, immer bevorzugt. Und es war auch das Muster, in dem ich gelebt habe. Überall, wo ich hinkam, wollte ich beliebt sein. Also habe ich immer Dinge getan, um beliebt zu sein, um cool zu sein, um lustig zu sein. Und Leute haben mir das immer bestätigt. Und mein Bruder, wenn ich im Geschäft war, und es gab in der Metzgerei eine Scheibe Wurst, dann habe ich immer gesagt, und noch eine für meinen Bruder. Weil eigentlich wollte ich nicht, dass es mir gut geht, sondern meinem Bruder. Und ich habe gemerkt, wie sich dieses Muster durchzieht bis heute und dass ich in der Begegnung mit Menschen, also wir haben jetzt drüber gesprochen, warum ich manchmal nicht Nein sage, wenn Leute mich fragen, ob ich wieder mal nach ihrem Strom schauen kann, sage ich eigentlich immer ja. Klar, ich schaue es mir mal an. Am Schluss habe ich jetzt wieder gerade ein 5-Tage-Projekt in Weil am Rhein irgendwo gehabt, weil ich wieder einfach ja gesagt habe. Aber die Frage, warum? Weil ich immer möchte, dass es meinem Gegenüber gut geht. Das ist immer meine Motivation. Ich möchte, dass es meinem Gegenüber gut geht. Das ist mein Treiber. Und das ist ja nichts Schlechtes, weil wenn du in meiner Gegenwart bist, werde ich immer dafür sorgen, dass es dir gut geht. Wenn hier ein Seminar stattfindet, werde ich gucken, dass genug Getränke da sind, genug Kaffee, weil ich will, dass es dir gut geht. Dann geht es mir gut, vorher nicht. Das ist mein Treiber. Und wir haben jetzt das gar nicht in Frage gestellt, wir lassen das mal so stehen, aber wir sind dann weitergegangen und wir sind an den Punkt gekommen. Und die Frage war, warum tue ich das? Und der nächste Punkt ist, ich handle ja auch so mit Gott. So wie ich mit meinem Nächsten handle, handle ich auch mit Gott. Das heißt, alles, was ich in meinem Alltag tue, ist, ich tue es, weil ich will, dass es Gott gefällt und Gott gut geht. Und dann sind wir weiter in dem Prozess. Und irgendwann ging es dann um das Thema Selbstdisziplin und diese Frucht des Geistes. Und dann hat er gesagt, schau mal, was da steht. Da steht nicht Früchte des Geistes, Galater 5, Vers 22, sondern da steht Frucht, die Frucht des Geistes aber. Und dann hat er gesagt, das Erste, was da steht, ist Liebe und ein Doppelpunkt. Und wir sind zu dem Punkt gekommen, und ich finde es interessant, wie der Heilige Geist uns da hineingeführt hat und auch mich, dass Gott mir gesagt hat, du verstehst, hast meine Liebe nicht verstanden. Wenn du immer denkst, dass du mir etwas Gutes tun musst, hast du nicht verstanden, dass ich dich liebe. Und Gott hat mir immer wieder diese Geschichte vom verlorenen Sohn aufs Herz gelegt. Er hat gesagt, schau mal dahin, wie der Vater da steht und jeden Tag auf seinen Sohn wartet. Weil auch an dem Tag, als sein Sohn zurückkam, stand er da. Der Vater steht da und wartet auf seinen Sohn. Und der Vater steht vor der Tür unseres Herzens und er wartet auf uns. In Offenbarung heißt sogar, er klopft an. Also Jesus in dieser Gemeinde in Laodicea, der ist gar nicht mehr in der Gemeinde drin. Jesus muss anklopfen in der Gemeinde, die haben ihn ausgeladen. Der Vater steht da und er wartet, bis wir zurückkommen. Und das ist die Liebe des Vaters, wir müssen doch nichts bringen. Der verlorene Sohn hat gesagt, gib mir, er hat seinen Vater komplett entehrt. Und das Richtige wäre eigentlich gewesen, diese Ketzerat-Zeremonie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass wenn der Sohn zurückkommt, hätte man auf so Scherben geschlagen und der Sohn hätte müssen durch das Dorf laufen und man hätte müssen ihn öffentlich demütigen. Das hätte jeder müssen sehen. Aber das Gegenteil ist passiert, der Vater ist auf den Sohn zugerannt. Er hat als alter Mann ja sein Gewand hochgenommen und das war eine Blamage. Das macht ein alter, weiser Mann in seiner Position nicht. Und er rennt auf seinen Sohn zu und er sagt, schön, dass du da bist, ich habe auf dich gewartet. Er macht ein Fest. Und dann kommt der andere Sohn und das ist der zweite Punkt über diese selbstzentrierte Liebe, was ich vorhin angedeutet habe. Und er sagt, jetzt bin ich so lange bei mir und du hast mir nie gegeben. Nie einen Bock hast du geschlachtet, nie. Der erste sagt, gib mir, das ist selbstzentrierte Liebe, das ist diese Sünde. Und der zweite sagt, du hast mir nie gegeben. Und jetzt komme ich zurück und ich hoffe, ich habe diesen Bogen gut gespannt. Ich will ja, dass wir Sünde überwinden. Das ist ja der zweite Punkt. Wie überwinden wir Sünde? Und ich habe festgestellt, der Weg ist ein ganz anderer, so wie Gott mich jetzt hineingeführt hat. Nämlich, dass ich mich damit beschäftige, was sind meine Treiber, warum tue ich Dinge, warum bin ich selbstzentriert? Und das Zweite ist, was suche ich da? Was suche ich darin, wenn ich irgendwo Anerkennung suche? Was suche ich darin, wenn ich mir was Gutes tue? Was suche ich, wenn ich meiner eigenen Lust mich hingebe und einfach nur das tue, was ich gerade gut finde? Ich suche eigentlich diese Liebe Gottes. Und die Veränderung, um Überwinder zu werden, fängt dort an, und damit habe ich selber nicht gerechnet, aber da hat Gott mich hingeführt, dass ich lerne, dass Gott mich liebt. Dass wir lernen, dass Gott uns liebt und dass wir da erstmal eigentlich alles finden, nämlich Geborgenheit, Zufriedenheit. Und dass wir nicht nach unserem Selbst suchen, sondern dem, was ihm gefällt. Und das war das Zeichen der Überwinder. Sie haben überwinden durch das Lammesblut. Und das ist jetzt quasi das Kreuz. Und am Kreuz wird er diese Liebe klar. Durch das Wort ihres Zeugnisses, das ist das, was sie reden. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das ist das Dritte. Sie waren nicht selbstzentriert, sondern sie waren gottzentriert. Ein Gebet des Neuen Testaments, wo wir gottzentriert sind, ist eigentlich das Vaterunser. Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ihr kennt ja diese Geschichte, ich habe sie schon mal erzählt, von diesem Navy Officer, von der American Navy. Der schreibt ein Buch, also ich habe viele Bücher darüber gelesen, wie Menschen sich ändern. Eins vom Psychologen Michael Dietrich, wie ändern sich Menschen. Ich habe mir eins von einem Sportwissenschaftler gekauft und ich habe mir das gekauft von dem Navy Seals oder wie der heißt, von der US Navy. Und das gibt 6 Tipps, wie wir unser Leben ändern. Und das Erste, was er sagt, mache dein Bett. Steh auf und mach dein Bett. Und er sagt, das Erste, was ihr tun müsst, ist morgens aufstehen und euer Bett machen. Das hat er gelernt beim Militär. Das Bett bei ihm, das war Zentimeter genau gefaltet, da gab es eine genaue Vorschrift. Aber als er das immer morgens gemacht hatte, das hat ihm das Gefühl gegeben von, wow, ich habe heute mein Bett gemacht. Und er erzählt dann weiter, wie er auch irgendwann es dazu kam, dass der Saddam Hussein ein Gefangener von ihm war und er ihn betreut hatte. Und er hat gesagt, es war so beschämend, Saddam Hussein hat morgens sein Bett nicht gemacht. Er hat es einfach liegen lassen, er hat es einfach sich hängen lassen. So wie dieses Mädchen überwunden hat und einfach dieses Glas Wasser gegeben hat. Und so wie dieser Navy Officer sagt, mach dein Bett, so sag ich zu euch heute Morgen, wir müssen in diese Identität hineinkommen, zu überwinden, aber es soll nur ein Schritt sein. Ein kleiner. Mache dein Bett, könnte christlich übersetzt heißen, steh morgens auf und mach dir bewusst, dass Gott dich liebt, dass er da wartet, bis du zu ihm kommst, als verlorener Sohn, und er wartet, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Das könnte doch ein erster Schritt sein, Überwinder zu werden. Und wenn ihr dann euer Bett gemacht habt, dann wäre der zweite vielleicht, sprich mal anders, rede anders. Und der dritte wäre, sie haben ihr Leben nicht geliebt. Beschäftige dich mal damit, warum du so selbstzentriert bist und was deine Antreiber sind, die das auswirken. Wir fangen aber mit der Liebe an. Und sie haben überwunden durch das Lammesblut. Das ist ja die größte Form der Liebe. Am Kreuz gibt ja Jesus sein Leben. Wir fangen mit der Liebe an und ich fange mit einem Gebet an. Ich möchte euch mit reinnehmen, dass ihr mit mir betet. Und dass wir diese Liebe, die sich ja auch im Kreuz zeigt, heute Morgen verstehen. Vater, ich möchte, dass wir heute nicht hier rausgehen. Oder andersrum, ich wünsche mir, dass wir das heute Morgen verstehen, auch mit dem Herzen, was es bedeutet, dass du uns liebst, was es bedeutet, dass du auf uns wartest, dass du dieser Vater bist, der jeden Tag schaut, ob wir zurückkommen zu dir. Dass wir nicht mehr sagen, gib mir, sondern dass wir sagen, ich möchte dir geben, weil du mir gegeben hast, weil du am Kreuz gegeben hast. Amen.